Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus der Apostelgeschichte des Lukas und es ist der Abschluss der Geschichte von Pfingsten, also das mit dem Heiligen Geist, der Predigt des Apostel Petrus und so weiter. Und dann folgt dieser Text. Aber statt dass ich Ihnen den Originaltext vorlese, zuerst eine Fassung, wie sie Lukas aus dem EKD-Kirchenamt in Hannover 2023 in die Apostelgeschichte schreiben würde. Da heißt es also, trotzdem flächendeckend Gottesdienste angeboten werden, gehen die Taufzahlen stark zurück und jeden Tag treten etwa 3000 Menschen aus der Kirche aus. Was die Kirche zu sagen hat, interessiert kaum mehr jemand und die sich zur Kirche halten, behalten das lieber für sich. Die Stimmung in den Gemeinden ist allgemein bedrückend. An eine wundersame Wendung zum Guten glaubt kaum noch jemand. Nur ein Bruchteil der Kirchenmitglieder beschreiben ihre Bindung an die Gemeinde als intensiv. Die Spendenbereitschaft lässt ebenfalls Jahr für Jahr nach. Die Angebote der Kirche werden insgesamt nur unregelmäßig genutzt, am ehesten noch bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen und an Weihnachten kommen viele zusammen. Der Glaube an Gott wird eher als eine individuelle Angelegenheit betrachtet. Das öffentliche Ansehen aller Kirchen ist in den letzten Jahren nochmals stark gesunken. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung gehören überhaupt einer christlichen Glaubensgemeinschaft an. Soweit etwa Lukas 2023. Warum tue ich Ihnen das jetzt an? Fragen Sie sich vielleicht, so ähnlich kann man das ja immer mal wieder alle paar Wochen in der Zeitung lesen, im Internet, in Talkshows hören. Manchmal sogar ist es eine Nachricht in den Nachrichten zur besten Sendezeit. Diese Zustandsbeschreibung unserer Kirche, die, das habe ich schon an ihren Gesichtszügen gesehen, die zieht doch eher runter, macht traurig, vielleicht sogar ein bisschen wütend. Ich habe es neulich in einem Kreis, wo wir ja ein Sommerfest feierten und zu viert waren, hat sich die eine, die dabei war, gar nicht mehr eingekriegt vor Ärger darüber, dass wir da nur so wenige waren. Ja, und es ist so auch in unserer Gemeinde. Wir haben in den letzten 5 bis 6 Jahren wieder ungefähr 100 Gemeindemitglieder verloren. Wir sind jetzt 1300. Ich kann mich noch erinnern, als ich Konfirmand war, sprach man immer davon, dass wir 2000 sind in der Gemeinde. Es hat sich dann, als alles auf elektronische Daten umgestellt wurde, herausgestellt, dass das schon lange nicht mehr ganz so gestimmt hat. Aber die Zahl war natürlich eine ganz andere als heute. Die Matterkirche, wer sich noch erinnert, wie sie vor dem Brand aussah, war für 400 bis 500 Leute ausgelegt und erweitert, weil es nötig war, so viele Plätze vorzuhalten. Und selbst Kirchen wie die Lorenzkirche waren natürlich nie ganz gefüllt, so kann man sich das nicht vorstellen, aber sie waren gut gefüllt. Also war offensichtlich früher alles besser? Nee, ganz so ist es auch nicht. Es gibt schon sehr lange diese Krisenstimmung in der Kirche. Es gibt Texte aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert, wenn man die heute liest, denkt man wirklich, die sind auf die heutige Zeit hingeschrieben. Da wird sich beklagt über wenig Gottesdienstbesuche, über einen Niedergang der Kirche allgemein, genauso wie heute. Also es ist wirklich nichts Neues. Und natürlich gibt es immer wieder Zeiten, in denen die Kirchen voller sind. Aber das sind ja nicht die besten Zeiten. In den 30er, 40er Jahren vor Und nach dem Krieg, ja, da waren die Kirchen voller als vorher und auch wieder als nachher. Oder vor dem Ersten Weltkrieg, als in den Kirchen politische Agitation ganz selbstverständlich war und ein gnadenloser Nationalismus gepredigt wurde, auch da waren die Kirchen voll. Wir machen, aber wünschen wir uns sowas wirklich zurück, solche Zeiten, in denen es Menschen aus welchen Gründen auch immer für nötig befinden, in die Kirche zu gehen, aus Not oder aus irgendeiner falschen Begeisterung? Es ist klar, wir machen die Erfahrung immer in guten Zeiten, wenn es den Menschen gut geht, dann leeren sich die Kirchen. Das ist meistens so, außer natürlich am Anfang. Und jetzt komme ich zu dem Text, der so tatsächlich in der Bibel steht, also aus der Zeit direkt nach dem Aufbruch aus Jerusalem. Da hört es sich tatsächlich anders an. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag, also dem Tag, an dem Pfingsten war, an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nun, wer schon einmal in so einer Aufbruchsstimmung irgendwo dabei war, der kennt das. Alle ziehen an einem Strang. Es gibt wenig kritische Fragen. Es zieht einen förmlich mit. Die Stimmung ist gut. Und irgendwie sind auch alle, die mitmachen, sympathisch. Und entsprechend sympathisch ist auch die Wirkung nach außen. So eine Gruppe, die im Aufbruch ist, die hat eine Ausstrahlung, die finden auch andere irgendwie toll. Man merkt nun, dass aus der Perspektive, in der das geschrieben ist, das schon nicht mehr ganz so war. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, schreibt dieser Lukas. Und zu der Zeit, als er das schreibt, war das eben alles auch schon ein bisschen anders. Es gab da schon deutlich abweichende Meinungen, Bewegungen sogar. Es gab Streit in den Gemeinden. Allerdings, das Wachstum ging trotzdem weiter. Und wir alle wissen, das Christentum wird eine dominierende Religion. Es produziert viel Leid und Unterdrückung, macht andere mundtot. Im Mittelalter allerdings sind die Kirchen voll, aber die Menschen kommen ja nicht freiwillig. Sie erfahren auch nicht, was in der Bibel steht, sondern was Menschen sich ausgedacht haben, die ihre Macht behalten wollten oder mächtig werden wollten. Christoph Sigrist, der Pfarrer am Großmünster in Zürich, hat einen interessanten Artikel über leere Kirchen geschrieben. Und er bringt einen interessanten Aspekt ins Spiel. Die Reformation allgemein, aber insbesondere die auch unseres Reformators Zwingli in Zürich, hat die Leute quasi aus der Kirche hinausgeschmissen. Da gab es unzählige bezahlte Messen, die er abgeschafft hat. Er hat die heiligen Figuren aus den Kirchen bringen lassen, teils auch zerstören lassen, ja. Und damit eben diesen Ort der Anbetung eigentlich überflüssig gemacht. Er hat die Beichte abgeschafft, zu der die Leute in die Kirche kamen. Es war definitiv nach der Reformation in den Kirchen leerer als vorher. Das, was in den Kirchen passiert, ist nicht immer Gottes Sache. Sigrist hat eben das zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, was leere Kirchen eigentlich bedeuten. Und er schreibt, leere Kirchen sind nicht leere Kirchen. Leeren sich die Gottesdienste, heißt das nicht, dass sich die Kirchenräume leeren. Es sei, sagt er, zumindest in den Kirchen, in den Innenstädten, zu beobachten, dass die leeren Kirchen, dass in die leeren Kirchen immer mehr Menschen kommen. Einfach mal reinschauen, hören, riechen, schauen, Fragen stellen, staunen, sich wundern, sich interessieren. Ich glaube, auch unsere Kirchenöffner machen genau diese Erfahrung. Und er belegt das mit Zahlen, die jetzt natürlich nicht repräsentativ sein müssen, aber die in Zürich, eben in diesem Großmünster, in dem er ist, so sind, dass noch vor 20 Jahren im Jahr ungefähr 100.000 Menschen und jetzt 650.000 im Jahr in die Kirchen kommen, um sie zu besuchen. Zunächst einmal, wenn im Predigttext das Wachstum der Gemeinde auch sehr idealisiert wird, ist es eben dennoch nicht so, dass die Beteiligung an Gottesdiensten oder die Aktivitäten der Gemeinde entscheidend sind für Gottes Plan mit der Welt. Wir haben uns zum Glück schon verabschiedet von der Ideologie, dass wir Menschen die Menschenseelen retten müssen. Das war jahrhundertelang tatsächlich ja der Gedanke, wir müssen alle Menschen missionieren, um ihr Leben, ihre Seelen zu retten. Und das war der Grund für schreckliche Missions- und Glaubenskriege. Aber wir müssen uns eben fragen, ob wir nicht doch noch in dem Gedanken verhaftet sind, wir müssen es hinbekommen, dass die Kirche nicht untergeht. Jetzt ist es ja so, dass uns die Bibel und die Reformation lehren, dass wir aus der Gnade Gottes leben dürfen und uns im Leben nicht davon abhängig machen sollen, was wir leisten und was wir nicht schaffen. Wenn wir das also so predigen, dann dürfen wir nicht selbst als Gemeinden, als Kirche in Erfolgs- und Misserfolgskategorien denken, wenn es um uns selbst, um die Gemeinde geht. Weder sind wir Verlierer, weil wir weniger werden, noch sind die verloren, die uns den Rücken zudrehen. Natürlich dürfen wir traurig sein, ja, wir sollten es sein und müssen uns auch überlegen, woran es liegt und was wir tun können, was wir ändern können. Aber die Zahlen dürfen nicht unsere Bereitschaft dämpfen, das mit Freude zu machen, was wir Gott zuliebe und uns zuliebe tun. Und was unter anderem eben in der Apostelgeschichte steht, nämlich beieinander zu sein, also die Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu feiern, Gottesdienst und auch Abendmahl, miteinander zu beten, aneinander zu denken und füreinander da zu sein, Stichwort Diakonie. Das meint eben ausdrücklich nicht ausblenden, nicht so tun, als wäre da kein Problem. Auch, das heißt auch nicht, dass wir nichts gegen das Schrumpfen tun sollen, aber dabei unverkrampft bleiben und das tun, was geht. Es ist sehr bewegend, wie gerade wir mit den anderen fränkischen Gemeinden zusammen an der Idee arbeiten, wie wir mit weniger werdenden Ressourcen, personell und auch finanziell, wie wir damit umgehen. Und wir tun das eben ganz aktiv und mit dem Plan, was Gutes daraus zu machen. Und das ist so schön zu erleben, dass man mit dieser krisenhaften Situation auch dann schöne Gedanken entwickeln kann und einfach eine gemeinsame Aufbruchsstimmung dabei bekommt. Der zweite Gedanke, den ich von diesem Schweizer Pfarrer weiterdenken will oder den ich aufnehmen will, die Lehre der Kirche, also die Lehre mit zwei E geschrieben, ist auch eine Chance, den Suchenden Raum zu geben, Gott Raum zu geben, ihn machen zu lassen. Gott zuzutrauen, dass er die Kirche füllt. Ich finde dieses Bild interessant zu sagen, Gott erfüllt immer den leeren Raum, egal wie viel Platz da ist. Deswegen auch vorhin die Lesung mit diesem Bild, wie Gott dieses Zelt, was da aufgebaut worden ist, als quasi Kirche erfüllt hat. Und das ist gar nicht so spirituell gemeint, wie es klingt. Und wer mich kennt, den wird es nicht wundern. Doch es ist schon auch einfach ganz pragmatisch gedacht. Wenn das, was wir machen, nicht mehr funktioniert, dann entstehen Ideen für Neues. Das erleben wir so auch immer wieder. Und das werden wir in Zukunft vielleicht noch viel öfter so machen, das wird uns auch noch viel öfter so passieren, dass wir uns andere Wege gehen, trauen und damit den Gedanken des Semper Reformanda, des immerwährenden sich Reformierens umsetzen. Dass wir offen sind für das, was unerwartet passiert. Wir haben hier in St. Martha eine tolle Kirche, wir haben tolle Menschen und wir haben gute Ideen. Und es gibt sicher Grund zum Klagen, aber es gibt definitiv noch viel mehr Gründe, dankbar zu sein. Auch für eine Gemeinde, die schrumpft, können wir dankbar sein. Gott vertrauen und das Nötige tun. Amen.